Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, euch zu sehen. Habt ihr einander auch schon gesehen? Ja, das habt ihr schon und euch begrüßt. Wir freuen uns auch über alle, die sich eingeschaltet haben, über den Livestream. Es war schön, viele von euch am letzten Wochenende bei uns zu haben, bei der Eckstein-Konferenz. Und dass wir weiterhin verbunden sind, auch über das Medium Internet. Ja, wir wollen heute weitermachen im Römerbrief und wir sind im 6. Kapitel immer noch. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen zur Textlese Römer Kapitel 6 ab Vers 15. Römer 6, Vers 15 bis 23. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt gerne Platz. In meiner Schulzeit an der Grundschule habe ich Schreiben gelernt. Das ist den meisten von uns so gegangen. Und ich erinnere mich an die Herausforderungen, Schreibschrift zu lernen. Wir hatten als Hausaufgabe so ein Schreibheft mit leeren Zeilen und eines Tages sollte ich das kleine F schreiben, immer wieder, das kleine F. Und der kleine Christian ist am kleinen F schier gescheitert, sodass er irgendwann rief, Mama, wie oft muss ich das noch machen? Ähnlich ist es mit unserem heutigen Predigttext. Er ist eine weitere Zeile in Gottes Schulheft, wenn wir so wollen. Denn meine Lehrerin damals, Frau Gresslin, meinte es gut mit uns, als sie uns das Schreiben beibringen wollte. Und deswegen hat sie uns immer wiederholen lassen, auch das kleine F zu schreiben. Und so macht es Gott mit unserem Bibeltext heute Morgen auch. Er möchte uns helfen, dass wir lernen zu schreiben, zu buchstabieren, was es heißt, ein Christ zu sein. Was es bedeutet, als Christ zu leben. Insbesondere geht es unserem Vater im Himmel darum, dass wir das Evangelium der Gnade Gottes verinnerlichen, dass es uns mehr und mehr von der Hand geht. Römer 6 ist ein wichtiges Kapitel, das uns in dieser Sache hilft. Wir erinnern uns, einst waren wir in Adam und durch seine Sünde kam die Sünde in die Welt und mit der Sünde der Tod zu uns allen. Doch durch den Glauben an Jesus Christus haben wir ein neues Bundeshaupt. Durch den Heiligen Geist werden wir so sehr mit Jesus vereint, dass sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung uns zugerechnet wird. Wir sind in Christus der Sünde gestorben und mit Christus zu einem neuen Leben, zu einem Wandel in der Heiligkeit befreit worden. Nun herrscht nicht mehr die Sünde über uns, wie damals unter Adam, sondern jetzt herrscht die Gnade über uns, weil wir in Christus sind. Nun, das hat Paulus in dem Vers 14 vor unserem Predigttext nochmal wie folgt ausgedrückt. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Nun, das Gesetz, das sind die Gebote Gottes. Und dieses Gesetz verdammt uns, weil wir die Gebote nicht halten. Es erklärt uns für schuldig aufgrund unserer Sünden. Doch die uns gerechterweise zufallende Strafe hat Jesus getragen, weil er allein das ganze Gesetz erfüllt hat. Es gibt niemand anderen sonst. Deswegen heißt es später in Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die, hier haben wir es wieder, in Christus Jesus sind. Deswegen Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid. Die Verdammnis des Gesetzes hat Christus getragen, sondern ihr seid unter der Gnade. Ähnlich wie zu Beginn des Kapitels, wenn ihr hineinschaut nochmal, Anfang Kapitel 6, da war eine ähnliche Diskussion, melden sich jetzt auch bei dieser Aussage des Paulus aus Vers 14 die Skeptiker und auch die Gegner des Evangeliums. Sie bilden, wir können sagen, grob gesagt, zwei Gruppen. Die eine Gruppe bilden die Gesetzeslehrer. Die sagen, wenn du, Paulus, sagst, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind, dann öffnest du mit so einer Aussage der Sünde Tür und Tor. Dann haben wir kein Druckmittel, um die Frommen bei Stange zu halten. Wir verlieren alle Leitplanken. Paulus, Gnade okay, aber du musst das Gesetz noch erhalten als eine Forderung, die wir zu erfüllen haben. Ansonsten hast du ein Drunter und Drüber. Wir müssen doch etwas tun, um Gott wohlgefällig zu leben. Daher brauchen wir das Gesetz. Wie kannst du also sagen, wir sind nicht unter dem Gesetz? Wir brauchen es, damit der Christ weiß, was er beizusteuern hat. Das ist die eine Reaktion. Die andere Reaktion kommt von denen, die sowieso alle fünfe gerade sein lassen wollen, die Liberalen, die Antigesetzlichen. Die reiben ihre Hände und sagen, so ist es recht, Paulus. Wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, dann sind wir auch frei zu sündigen. Also los, lasst uns ohne schlechtem Gewissen in der Sünde suhlen. Genauso wie zu Beginn des Kapitel 6. Das ist eigentlich wie ein Spiegelbild. Deswegen sage ich, es ist eine neue Zeile im Schreibheft. Geht Paulus jetzt auf diesen Einwand ein? Wie denn? Rudert er zurück? Relativiert er seine Aussage aus dem Vers 14? Gibt er den Gesetzeslehrern Recht, indem er die Gnade beschneidet? Auch in dieser Zeile des Übungshefts bleibt er dabei und sagt auch dir und auch mir heute Morgen, schreib nochmal. Schreib nochmal. Die Gnade herrscht. Nochmal. Die Gnade herrscht. Nochmal. Die Gnade herrscht. Frau Gresslin, wie oft denn noch? Die Gnade herrscht. Schreib nochmal. Die Gnade herrscht. So lange, bis wir es verstehen. Wie können wir nun diese wesentliche Grundlage, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Wie können wir das verstehen? Paulus versucht das Ganze jetzt nochmal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und den wollen wir uns anschauen unter zwei Punkten. Das erste ist, er ruft uns allen, nicht nur den Römern damals, sondern uns heute Morgen zu. Erstens, erneuer deinen Sinn. Erneuere deinen Sinn. Und zweitens ruft er dir zu, lieber Christ, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Das sind die zwei Aspekte, auf die ich eingehen möchte. Also, erstens, erneuere deinen Sinn. Der Apostel schweigt jetzt diese kritische Anfrage nicht tot, sitzt sie nicht aus, übergeht sie, sondern stellt sich ihr und er beantwortet sie. Vers 15. Wie nun? Fragezeichen. Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sondern unter der Gnade sind? Damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen, auch gar nicht lang um den heißen Brei geredet wird, kommt die klare Aussage vorweg, das sei ferne. Keine Option, sündigen, keine Möglichkeit, also doch Gesetz. Nein, warte ab. Denn, Vers 16, hier haben wir es wieder. Wisst ihr nicht? Das ist die Frage. Wisst ihr nicht? Wie schon in Vers 3 zu Beginn des sechsten Kapitels appelliert Paulus jetzt wiederum an unser Wissen. Wir können auch sagen, er appelliert an unser Verständnis, an unseren Verstand. Wisst ihr nicht? Habt ihr nicht gelernt? Habt ihr es nicht verstanden? Das ist ein großes Problem von uns Christen. Wir sind vergesslich. Oft wissen wir nicht, wer wir sind. Besonders in unseren täglichen Anfechtungen. Wenn die Sünde uns verführen will, sie wieder an deine Herzenstür klopft Zu selten haben wir dann verinnerlicht, dass Jesus Christus wirklich alles für uns getan hat. Und er die Basis nicht nur für unsere Errettung ist, sondern er auch die Basis für unsere Heiligung ist. Stattdessen möchten wir etwas leisten und Aufgaben erfüllen. Wir rufen nach dem Gesetz. Doch Paulus sagt, bevor du jetzt etwas tust, musst du wissen, wer du bist. Bevor du etwas tust, musst du wissen, wer du bist. Denk mal daran, als Saulus damals noch, bevor er Paulus wurde, die Gemeinde verfolgt hat, schnaubend auf dem Pferd, auf der Straße nach Damaskus, mit der Absicht, die ersten Christen töten, verschleppen und gefangen nehmen zu wollen. Doch plötzlich begegnete ihm der auferstandene Herr in einer übernatürlichen Begegnung. Wir lesen das oft und lesen drüber hinweg, aber wir müssen verstehen, diese Begegnung hat den Apostel bis in die Grundfesten seines Seins erschüttert. Das hat ihn geprägt sein Leben lang. Ist ja auch gut nachvollziehbar, wenn Christus dir begegnet in einer solch machtvollen Weise. Und dieses Treffen hat sein Denken und seine Lehre, die er später dann auch gelehrt hat, tiefgreifend geprägt. Was rief Jesus ihm zu? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus braucht viele Seiten in der Bibel, viel Tinte, um uns klarzumachen, was das bedeutet. Warum sagt Jesus, als Saulus Christen verfolgte, was verfolgst du mich? Warum sagt Jesus das? Warum sagt er nicht, was verfolgst du die Gemeinde? Er sagt er nicht. Er sagt, warum verfolgst du mich? In diesem einen Satz steckt eine unfassbar tiefe theologische Wahrheit, die dein Christenleben und auch mein Christenleben ganz festmachen will, verankern will. Nämlich, da ist eine Beziehung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern, die so intensiv ist, so innig ist, so verschmolzen ist, dass die Reichtümer Jesu deine Reichtümer geworden sind. Dass seine Gerechtigkeit durch seinen Gehorsam im Leben, Sterben und Auferstehen zu deiner Gerechtigkeit wurde. Dass sein Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber zu deinem Gehorsam wurden. So eng bist du verschmolzen. Und im Umkehrschluss, dass deine Verfolgung seine Verfolgung geworden ist. Das hat Paulus tief erschüttert, als Jesus zu ihm sagt, was verfolgst du mich? Während er hinter den Christen her war, da verstand er, ein Christ ist so sehr mit Christus vereint, dass wenn wir hinter den Christen her sind, wir hinter Jesus her sind. Statt nach Werken zu rufen, müssen wir lernen. Und ich glaube, das ist die Zeile, die hier nochmal wieder neu kommt. Und ich ja sitze selbst immer wieder auf der Schulbank Gottes und muss das lernen. Mich gerade in dieser Woche mit meiner Frau unterhalten über die Frage, wie oft haben wir in den letzten Tagen an die Realität bewusst gedacht, dass wir in Christus sind. Aktiv gedacht. Und zu meiner Schande musste ich bekennen, viel zu selten, wenn überhaupt. Deswegen sitzen wir hier, um uns daran neu zu erinnern und erinnern zu lassen und wieder neu zu schreiben. Statt nach Werken zu rufen, müssen wir lernen, was es heißt, ein Christ zu sein. Wir sind aufs Innigste mit Jesus vereint. Deswegen fragt Paulus, verstehst du nicht, was es bedeutet, dass du auf diese Weise so eins mit ihm bist? Wir müssen es immer wieder in Erinnerung rufen. Durch den Glauben sind wir nicht länger mit Adam vereint. Wir gehören nicht mehr der alten Familie an. Wir leben auch nicht mehr im alten Reich der Sünde und des furchtbaren Todes, sondern Kolosser 1, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir leben nicht mehr im Königreich der Finsternis. Wir leben nicht mehr im Königreich der Finsternis. Wir leben im Reich des Lichts. Wir leben im Reich Gottes. Durch unsere Einheit, durch unser Verschmolzensein mit Jesus sind wir der Herrschaft der Sünde gestorben. Wir sind freigesetzt mit ihm durch seine Auferstehung zu einem neuen Leben. Deswegen kann der Apostel kühn behaupten, die Sünde wird nicht herrschen über euch, Vers 14. Wird sie nicht? Weil ihr anders seid. Und es ist interessant, dass er das so sagt. Das ist ja kein Befehl, sondern es ist eine Feststellung einer Tatsache. Ja, die Gegenwart der Sünde ist real, haben wir oft gesagt, wir wissen es. Sie ist nicht fort. Erst wenn wir bei Jesus sind, wird die Gegenwart der Sünde nicht mehr sein. Aber wir sind in Jesus nicht länger unter ihr, nicht unter ihrer Herrschaft, sondern unter Christi Herrschaft. Und erst als, wenn wir diese Basis, unser Verschmolzensein, unser Verwobensein mit Christus, wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch erst dann den Aufforderungen zu einem heiligen Lebenswandel nachkommen, okay? Wenn wir gleich mit den Aufforderungen kommen und an die Taten appellieren, dann werden wir scheitern. Wenn wir uns nicht der Gnade und unserer Einheit mit Christus bewusst sind, werden uns alle Imperative in der Bibel zermalmen. Wenn wir nicht wissen, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus eine göttliche Kraft zur Verfügung haben, die uns hilft, gehorsam zu sein, werden wir scheitern. Dies ist dem Apostel so wichtig, dass er dreimal dieselbe Frage stellt. Vers 3, oder wisst ihr nicht? Vers 16, wisst ihr nicht? Kapitel 7, Vers 1, oder wisst ihr nicht? Viel zu oft lautet die Antwort, nein, ich weiß diese Dinge nicht. In dieser Sache, deswegen sage ich Punkt 1, brauchen wir immer wieder ein erneuertes Denken. Immer wieder üben. Das heißt in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, ja wie denn? Durch die Erneuerung eures Sinnes. Durch die Erneuerung unseres Denkens. Durch das Erfassen der Realität, was mit mir passiert ist. Ich bin nicht mehr in Adam, ich bin jetzt in Christus. Wie ist es bei dir? Ist dein Sinn in dieser Weise erneuert? Wie oft denkst du über dein Einssein mit Jesus nach? Auf wie vielen Zeilen hast du schon geübt zu schreiben? Das Üben ist mitunter mühselig, wir wollen lieber eine schnelle Antwort. Wie viele Zeilen hast du schon geübt? Einige von uns sind neu im Glauben, preis dem Herrn, Halleluja. Wir haben Neubekehrte unter uns. Das beweisen die Taufen in den letzten Monaten. Dein Heft ist noch recht leer, was die Nachfolge angeht, aufgrund der Frische deiner Nachfolge. Du hast noch so, weißt du, neues Schuljahr, neues Heft, wird alles schön so. Ich wünsche dir von Herzen, dass du geprägt vom Evangelium der Gnade schreiben lernst. Dass du von, in Anführungszeichen, klein auf verstehst, wer du in Jesus bist. Dass du nicht in eine Werke Gerechtigkeit abdriftest, sondern aus der Gnade und der Erneuerung deines Sinnes und Herzens, aus dem Stand, dass du jetzt in Jesus bist, den Aufforderungen Gottes von Herzen nachkommst. Und nicht, weil dir jemand sagt, du bist jetzt Christ, deswegen musst du dies, dies, dies und dies tun. Und das musst du lassen und das auch. Dann haben wir nichts verstanden. Andere unter uns haben schon einige Zeilen geschrieben. Euer Heft ist schon recht voll, schon ein bisschen zerflettert. Aber manch einer von uns, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, hat auch zeitlang falsch geschrieben. Falsch begonnen, es haben sich Fehler eingeschlichen. Wir haben vergessen, dass die Gnade herrscht. Gott ist dabei, uns zu korrigieren und uns die Augen zu öffnen für die Wirklichkeit unserer Einheit mit Christus. Also wollen wir weiter lernen, Zeile für Zeile, dass wir der Sünde gestorben sind, mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden sind. Und wenn wir das immer wieder üben, ja, während wir es üben, gehen wir los und wollen auch demgemäß leben. Erstens also, erneuere deinen Sinn. Zweitens, wisse, wer du bist. Kein Sklave der Sünde mehr. Die Frage lautet also, wie kann Paulus in Vers 14 sagen, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sorge einiger war, dass damit der Sünde Tür und Tor geöffnet wird. Paulus rückt jedoch keinen Zentimeter von seiner Aussage ab, sondern erinnert uns an unseren neuen Stand, den wir in Christus haben. Und diesen vergleicht er nun mit dem Sklavenstand. Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Der Apostel fügt der herrschenden Gnade im Leben eines Christen also kein Gesetz und kein Werk bei, sondern führt uns zurück zu dem, wer wir einst waren, Sklaven der Sünde, und wer wir jetzt in Jesus sind. Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Schau, sagt er. Wie kannst du fragen, ob wir weiter sündigen dürfen, wenn wir nicht länger unter dem Gesetz sind? Weißt du nicht, wer du bist, ist die Antwort. Wir können es auch anders ausdrücken. Wenn die Versuchung an deinem Herzen anklopft und dich zur Sünde verleiten will, dann wisse, wer du bist. Du bist nicht länger ein Sklave der Sünde. Das ist vorbei. Du bist ihr nicht mehr dienstbar. Du folgst ihrem Ruf nicht, weil du weißt, wer du bist. Stell dir die Frage, will ich wirklich diesen Schritt gehen und mich damit zurück in die Ketten des Todes und in den Kerker des Elends begeben? Will ich das? In das Verlies der Schande hinabsteigen? Es wäre töricht, aus der Sklaverei befreit zu werden, nur um wieder in sie zurückzukehren. Das Problem ist, ja, da gebe ich dir recht, das ist das Problem, dass die Sünde uns etwas anderes vorgaukelt. Sie stellt sich ja nicht als Sklaverei vor bei uns. Hallo, ich habe hier die Kette, komm, gib mal deine Hand, ich führe dich in den Kerker. Der Teufel ist ein Lügner. Er verkauft seine fiesen Absichten unter einem anderen Namen. Statt sich als Sklaverei vorzustellen, präsentiert die Sünde sich als Wesen der Freiheit selbst. Das war schon im Garten Eden der Fall. Der Teufel sagte sinngemäß zu Eva: Lasst euch nicht durch Gottes Wort binden, seid frei. Esst von dem Baum und werdet wie Gott, gut und böse erkennend. Wenn die Sünde dich mit solchen Aussichten verführen will, dann erinnere dich daran, wer du bist. Nicht mehr in Adam, sondern in Christus. Frei von der Sünde. Kein Sklave des Bösen mehr. Ich will nicht zurück in den Kerker. Ich will nicht zurück in die Kälte und Isolation. Paulus gibt uns eine weitere Hilfe im Kampf mit der Sünde, nachdem wir verstanden haben, wer wir sind. Er erinnert uns, wohin die Sünde führt. Zum Tod. Mehrfach erwähnt er dies. Zu wichtig, das zu verstehen. Vers 16. Wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode. Vers 21. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, denen ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Auch dies steht uns zu selten vor Augen. Wir vergessen es. Auch das war im Garten Eden Thema, oder? Gott hatte gesagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Der Teufel jedoch entgegnete, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Da war jetzt ein echter Konflikt für Eva. Gott sagt, du wirst sterben. Der Teufel sagt, ihr werdet keinesfalls sterben. Wer hat denn jetzt recht? Wem sollte sie glauben? Also beschloss sie, das Dilemma selbst zu lösen. Sie untersuchte den Baum und sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Was geschah? Sie starben. Augenblicklich in ihrem Geist. Denn die Gemeinschaft, die sie bis zu diesem Moment mit Gott genossen hatten, war sofort unterbrochen. Deswegen versteckten sie sich vor ihm, als er später in den Garten zu ihnen kam. Auch ihre Persönlichkeiten begannen zu zerfallen. Denn sie begannen zu lügen und die Schuld einander zuzuschreiben. Schließlich starben auch ihre Körper, ihre Leiber. wie Gott sagte, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Daher wollen wir nicht auf die hören, die uns sagen, dass Sünde harmlos sei. Und wir wollen auch nicht unserem eigenen Urteil vertrauen und den Baum selbst untersuchen, ob er vielleicht doch angenehm wäre. Wir müssen Gott vertrauen, der uns sagt, dass Sündigen sterben heißt. Also, in unseren Anfechtungen erinnern wir uns, wer wir sind. Nicht länger Sklaven der Sünde. Nicht länger dem Tod geweiht, denn wir sind befreit. Befreit. Frei durch Jesus Christus. Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Du bist frei durch Jesus zum Leben. Paulus macht aber hier noch etwas deutlich. Es gibt nur zwei Wege. Entweder wir sind Sklaven der Sünde oder Diener Gottes. Er sagt sogar selbst Sklave Gottes, Knecht, Doulos. Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Siehst du das? Du hast jetzt einen anderen Dienst. Du dienst jemand anderem. Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Also, du warst eins, der du an Jesus glaubst, Sklave der Sünde, wurdest von Christus befreit und nun zu seinem Diener gemacht. Durch seine Erlösung hat Jesus Menschen für sich selbst erkauft. Es ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Er hat dich nicht erlöst aus den Ketten der Sünde und dich in ein neutrales Land gestellt. Dort könntest du gar nicht überleben, weil ein riesiges Vakuum in deiner Seele ist, was gefüllt werden muss. Das wäre nicht die Freiheit, zu der er dich berufen hat. Sondern er hat dich erlöst aus den Ketten Satans und dich zu seinem Knecht gemacht, zu seiner Dienerin gemacht. Wir können sogar sagen, zu seinem Sklaven gemacht. Denn so steht's. Ah, sagst du jetzt, was ist denn das für ein Gewinn? Welchen Vorteil hat es, von einem Herrn befreit zu werden, wenn es nur bedeutet, dass wir Sklaven eines anderen werden? Schau, die Bibel ist an dieser Stelle tatsächlich schwarz-weiß. Es sind die zwei Wege. Jesus spricht von dem schmalen Weg mit der schmalen Pforte, die zum ewigen Leben führt. Und er spricht von der breiten Pforte und dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Er spricht nicht von einem dritten Weg. Psalm 1. Da ist der Gottlose und da ist der Gerechte. Es gibt keinen dazwischen. Der Gerechte wird blühen wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und was er tut, das gerät wohl. Aber so ist der Weg der Gottlosen nicht. Ihr Ende ist das Verderben. Hier kommt jetzt die Frage auf, was denn wirklich Freiheit ist. Frei von der Sklaverei der Sünde in den Köpfen vieler Menschen kann das noch nachvollzogen werden, aber dann hineinversetzt zu werden in eine neue Abhängigkeit Gottes gegenüber, ist für sie nicht Freiheit. Aber was ist denn Freiheit? Jemand hat gesagt, Freiheit ist nicht Autonomie. Freiheit ist nicht die Lizenz, absolut alles tun zu können. Wahre Freiheit ist die Fähigkeit, seine Bestimmung zu erfüllen. Wirkliche Freiheit bedeutet, das zu tun, was richtig ist. Gott zu dienen und ihm zu gehorchen, ist unsere Bestimmung. Das ist das Wasser, in dem wir als Fisch uns wohlfühlen. Das ist die Luft, die wir als Menschen atmen. In Christus können wir nun tun, was richtig ist und was gerecht ist. Und das ist wahre Freiheit. Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass Freiheit absolutes Losgelöstsein bedeutet von anderen und äußeren Umständen und Mächten in dir oder um dich. Es gibt de facto keinen Menschen auf der Welt, der in dieser Weise frei ist. Es ist immer jemand da, der über dir, neben dir, unter dir oder sonst wo ist, der dich einzwängt. Das einzige absolut freie Wesen im gesamten Universum ist Gott allein. Und wenn du Freiheit suchst, wahre Freiheit suchst, dann musst du zu Gott kommen. Dort findest du echte Freiheit. Gott zu dienen und ihm zu gehorchen, ist unsere Bestimmung. Und dabei bitte, vergiss nicht, unser Vater im Himmel ist kein grausamer Sklavenhalter, sondern ein guter, ein gütiger, ein liebevoller Herr. Ihm zu dienen führt in die wahre Freiheit. Nun bist du nicht mehr Sklave der Sünde, sondern Diener Gottes, der dir echte Freiheit schenkt. Denn der Lohn, Vers 23, der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. In Christus Jesus, unserem Herrn. Unser Herr Jesus ruft uns heute Morgen, er ruft Menschen. Er ruft Menschen. Es geht ihm nicht um abstrakte Theologie. Es geht ihm um dein Herz. Er will dich retten. Herr, er will dich befreien. Er will dich aus der Sklaverei der Sünde in die Nachfolge Jesu, in die wahre Freiheit rufen. Und die, die wir ihm schon folgen, lernen immer wieder neu. Noch eine Zeile. Schreib es nochmal auf. Die Gnade regiert. Christus regiert. Wir lernen, gehorsam zu sein durch sein Wort. Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert wurde. Ja, wir sind gehorsam geworden aus Gnade. Wir sagen, Herr, alles, was du sagst, das höre ich. Alles, was du befiehlst, das tue ich. Alles, was du liebst, liebe ich. Herr, wo immer du mich sendest, ich gehe. Ich werde gehen, ich möchte dir gehorchen. Unser neuer Stand in Jesus soll nicht vergessen werden von uns. Im Alten Testament, und damit schließe ich, durfte ein Sklave nach 6 Jahren Dienst für seinen Herrn in die Freiheit entlassen werden. Aber wenn er sagte, 2. Mose 21, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden. Dann sollte er bleiben. Und als Erinnerung dafür ein Pfriem durch sein Ohr geschlagen bekommen. Sein Herr war so gut zu ihm, dass er sich nichts Besseres vorstellen konnte, als auf ewig mit ihm verwoben zu sein. Mein Gebet ist, dass diese Wahrheit wie ein Pfriemen in unseren geistlichen Ohren durchgetrieben wurde. Ich bin ein Sklave Gottes. Und das bringt mir Freiheit. Also, wenn du befreit wurdest aus der Sklaverei der Sünde, dann wirst auch du sagen, ich liebe meinen Herrn, ich will nicht freigelassen werden. Vergiss nicht, wer du bist. Ein Sklave Christi, ein Diener Gottes mit einem Pfriemen im Ohr, der uns erinnert, ich gehöre Jesus. Ich will nicht mehr weg. Es ist zu gut bei dir, Herr. Ich möchte dir gehorchen, nicht unter Gesetzeszwang, sondern aufgrund eines neuen Herzens. Ich stehe nämlich nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Amen. Lasst uns beten, Herr. Ja, wir wollen lernen, immer wieder neu. Schreiben, schreiben, schreiben. Die Gnade regiert, die Gnade regiert. Ja, Herr, du änderst uns in unserem Herzen, in unserem Sinn, in unserem Verstand. Ich bete für mich zuallererst, dass ich es lerne. Dass ich nicht aufhöre zu lernen, was es heißt, ein Diener Gottes zu sein. Ich bete für meine Brüder und Schwestern, für uns alle, Herr. Führe uns immer weiter in diese Wahrheit hinein und entlass uns nicht aus der Schule. Und ich bete auch für Menschen, die heute Morgen diesen Ruf hören. Du sehnst dich nach Freiheit, nach echter Freiheit. Und du hast heute verstanden, dass sie nicht darin zu finden ist, frei von jeglicher Autorität zu sein, sondern dass sie zu finden ist unter der Autorität des liebevollen Gottes, der in seinem Sohn Jesus Christus dir begegnet. Willst du nicht umkehren und Jesus dein Leben geben? Er ruft dich. Er ruft dich jetzt. Kehre um. Und das tust du, Herr, durch die lebendig machende Kraft deines Heiligen Geistes. Schaffst neues Leben. Menschen werden neu geboren. Danke dafür. Amen.